Auf geht's! Die meisten Unternehmen setzen auf Geld, um Mitarbeiter zu motivieren. Das ist falsch. Was sie wirklich tun müssen, damit ihr Team Höchstleistungen bringt. Text Peter Neitsch, Impulse-Kompaktausgabe zum Thema Führung, August 2021.
Es gab eine Zeit, da lief es auf Schloss Eberstein nicht mehr so rund, wie Bernd Werner das gern gehabt hätte. Gemeinsam mit seiner Frau Roswitha leitet der Koch seit 2005 auf dem Schloss bei Baden-Baden Werners Restaurant mit einem Stern, ein Hotel mit 16 Doppelzimmern sowie die Schlossschenke, in der Ausflügler regionale Spezialitäten bestellen können. Wir waren eigentlich immer sehr nah dran am Team und hatten ein herzliches Verhältnis zu den Mitarbeitern, erinnert sich der 52-Jährige. Doch mit den Jahren kam es immer wieder zu Konflikten. Durch die Größe des Betriebs mit 35 Angestellten stieß das Unternehmerpaar an seine Grenzen. Das war 2015. Auf den Stress reagierte Werner gereizt. Plötzlich fällt einem gar nicht mehr auf, in welchem Tonfall man seinen Mitarbeitern Anweisungen gibt, sagt er. Das wirkte sich auf das Team aus. Bei kritischen Themen habe ich oft mehrere Tage gewartet, bis ich den Chef angesprochen habe, weil er mal wieder schlechte Laune hatte, berichtet Carina Schmid, die zu jener Zeit an der Hotelrezeption arbeitete. Auf diese Weise verloren die Mitarbeiter die Lust an der Arbeit. Die Motivation drohte vollends abhanden zu kommen. Schließlich warnte Werners Frau, wir müssen dringend etwas ändern. So konnte es nicht weitergehen. Nach 12 Jahren auf Schloss Eberstein zog der Sternekoch mit seiner Familie in ein Haus am Ort. Außerdem engagierte er eine Unternehmensberatung. Das Modell, der Chef entscheidet und die Mitarbeiter setzen um, funktionierte nicht mehr. Mir war klar, dass das keine zeitgemäße Personalführung war, sagt Werner. Aber er habe die Alternativen nicht gekannt. In den allermeisten Fällen liegt es am Chef, wenn Mitarbeiter unmotiviert sind, sagt Michael Lorenz, Coach und Buchautor zum Thema Mitarbeitermotivation. Fälle wie den vom Schloss Eberstein kennt er aus seiner Beratungspraxis zur Genüge. Allein heute Vormittag hatte ich 8 Telefonate und die Probleme sind meist ähnlich, berichtet der Inhaber der Managementberatung Grow Up. Doch Lorenz hat auch eine gute Nachricht. Führungskräfte können Voraussetzungen schaffen, die dazu beitragen, dass Mitarbeiter motiviert sind. Alles, was es dazu braucht, ist ein wenig Führungshandwerk. Was uns wirklich motiviert? Manche Themen sind Dauerbrenner im Personalmanagement, sagt der Arbeitspsychologe und Psychotherapeut Helmut Graf. Mitarbeitermotivation gehört dazu. Jede Führungskraft stellt sich die Frage, wie soll ich mein Team motivieren? Mit seiner Firma Logo Consult berät Graf in solchen Fragen. Die landläufige Meinung, wenn gut gezahlt wird, sind die Mitarbeiter motiviert, ist empirisch falsch, sagt er. Das wirkt vielleicht kurzfristig, 2-3 Monate, danach nicht mehr. Wie geht es also besser? Was motiviert wirklich? Das Wort Motivation leitet sich ab vom lateinischen Verb movere, bewegen, und bedeutet sinngemäß, was bewegt. Darüber, was Menschen bewegt oder antreibt, haben sich Psychologen seit jeher Gedanken gemacht. Sigmund Freud hätte gesagt, das ist das Lustprinzip, erläutert Graf. Für die Wirtschaft ließe sich daraus die Schlussfolgerung ableiten, wenn die Arbeit Spaß macht, dann bin ich motiviert. Freuds Zeitgenosse Alfred Adler forschte zur Wirkung, die Minderwertigkeitsgefühle auf Menschen haben. Seine These? Macht und Einfluss motivieren, während eine niedrige Stellung im Sozialgefüge eher demotivierend wirkt. Einen anderen Ansatz verfolgt der Psychologe Viktor Frankl. Er sah im Sinn den zentralen Punkt, der Menschen motiviert, ihr Bestes zu geben. Frankl und seine Familie wurden als Juden von den Nazis in ein Konzentrationslager deportiert. Im KZ erlebte Frankl, wie Sinn den Menschen half zu überleben. Seine Botschaft? Wir alle suchen Sinn. Nur wenn ich keinen Sinn in meiner Arbeit sehe, muss ich auf das Lust- oder das Machtprinzip ausweichen, erklärt Arbeitspsychologe Graf. Die Motivation hängt dann von den äußeren Anreizen ab, wie dem Lob des Chefs oder sozialer Anerkennung. Wer dagegen Sinn in dem sieht, was er tut, ist aus sich heraus motiviert. Man muss sich nur einmal fragen, wozu arbeite ich? Heißt die Antwort, damit daheim Essen auf dem Tisch steht oder der Chef zufrieden ist? Oder lautet sie vielmehr, weil ich das Thema spannend finde und mich gern damit beschäftige? Klar, dass die zweite Antwort ein sehr viel stärkeres Motiv bietet. Geld ist nie der entscheidende Antreiber, das hilft ihnen null, sagt auch Motivationstrainer Lorenz. Natürlich gehe es nicht ohne ein gewisses Grundniveau, was die finanzielle und technische Ausstattung angeht. Jede Tätigkeit braucht Motivatoren, aber damit ist es nicht getan. Drumherum braucht es auch Hygienefaktoren, damit die Motivatoren greifen, erläutert er. Entwickelt wurde diese Zwei-Faktoren-Theorie Ende der 50er Jahre von Frederik Herzberg. Sogenannte Hygienefaktoren wie gute Bezahlung, faire Arbeitszeiten und eine vernünftige Ausrüstung sind Herzberg zufolge eine notwendige Bedingung, damit Menschen mit ihrer Arbeit zufrieden sind. Hapert es hier, wird jede Motivation im Keim erstickt. Ich muss so gut bezahlt werden, dass ich das als fair empfinde, sagt Lorenz. Das Niveau hängt auch von den allgemeinen Lebensumständen ab und von den Alternativen der Mitarbeiter. Sind die sozialen Bedingungen härter, ist Geld ein starker Anreiz. Aber auch für einen hart arbeitenden Bergarbeiter gab es Dinge, die genauso wichtig waren wie sein Lohn. Zum Beispiel der Zusammenhalt unter Tage, sagt Lorenz. Heute sind existenzielle Bedürfnisse in der westlichen Wohlstandsgesellschaft oft weitgehend befriedigt. Die Menschen, mit denen sie heute arbeiten, sind über Geld allein nicht mehr zu bekommen, sagt Lorenz. Stattdessen sollten sich Unternehmer fragen, wie schaffe ich Bedingungen, die dazu beitragen, dass sich meine Mitarbeiter selbst motivieren, rät der Psychologe Graf. Dafür kommen im Prinzip drei Strategien in Frage. Erstens, der Chef muss den Sinn einer Aufgabe vermitteln. Dabei helfen Transparenz und eine klare Vision der Unternehmensziele. Zweitens, Mitarbeiter sollten immer dort eingesetzt werden, wo sie am besten sind. Das erfordert eine gute Kenntnis der Stärken und Bedürfnisse jedes Einzelnen. Drittens, Unternehmer sollten Motivationskiller wie unklare Prozesse und intransparente Strukturen beseitigen. Auf diese Weise können sie einen Rahmen schaffen für die Selbstmotivation ihrer Mitarbeiter. Beispiel 1, Motivation durch Sinn. Felix Leonhard hat gleich Zeit für Besucher. Vorher muss er noch schnell ein paar Dinge beiseite räumen. Ich bin für Papiermüll zuständig, grinst der Gründer. Das sind halt so die WG-Aufgaben, die hier jeder übernehmen muss. Leonhards Startup Purefood ist im Herbst 2018 in die Räume einer alten Tabakfabrik in Hamburg gezogen. Im ersten Stock arbeiten hier 17 junge Leute daran, Eiscreme, Riegel und Kaffee unter der Marke Lyca sowie das Müsli Stark in die Supermärkte zu bringen und nebenbei die Welt zu verbessern. Seit 2015 fließt von jeder verkauften Einheit ein fester Betrag an ein Projekt der Welthungerhilfe in Burundi. Das Schulspeiseprogramm versorgt täglich 160.000 Kinder mit Mahlzeiten. Dafür wurde vor Ort eine komplette Infrastruktur geschaffen mit lokalen Partnern und Anbauflächen an den Schulen. Es macht uns unglaublich stolz, dass wir Teil dieser Initiative sein dürfen, erzählt Leonhard, der im Frühjahr mit 7 Mitarbeitern das Projekt besucht hat. Es wurde aber auch deutlich, was wir tun, reicht noch lange nicht aus. Für den Gründer und das Team ist das ein Ansporn, sich noch mehr ins Zeug zu legen. Die Sinnfrage stellte sich Leonhard schon früh. Eigentlich wollte er Profisportler werden, doch ein Unfall änderte das schlagartig. Durch einen Sturz beim Kitesurfen brach er sich mit 17 Jahren das Genick. Leonhard überlebte den Unfall und begann darüber nachzudenken, was er vom Leben wollte. Als er Jahre später mit Kommilitonen seine erste Firma gründete, war die Frage wieder da. Was treibt uns eigentlich an, wenn wir den Laden in 5 Jahren gegen die Wand fahren? Was bleibt von der ganzen Arbeit, wenn wir es verbocken? Der Schluss, zu dem Leonhard und seine Mitgründer kamen, die das Startup mittlerweile verlassen haben: Damit wir die Sache wirklich motiviert angehen, braucht es eine Hinterlassenschaft. Sie wollten ein soziales Unternehmen aufbauen, das nicht nur Geld verdient, sondern dabei Gutes tut. Auch sonst macht Leonhard einiges anders als andere Unternehmer. Ich glaube nicht, dass ich Mitarbeiter motivieren muss, sagt der 28-Jährige, sondern dass Menschen erstmal motiviert sind. Deshalb brauche es keine besonderen Anreize für die Mitarbeitermotivation. Selbst wer nicht die Welt verbessern will, sollte sagen können, warum er etwas tut. Ich glaube, jeder sucht Sinn in seiner Arbeit, sagt Leonhard. Sinn entsteht nicht nur durch hehre Unternehmensziele. Eine Aufgabe wird dann sinnvoll, wenn die Angestellten sie nachvollziehen können und klar ist, worauf alle hinarbeiten. Bei Purefood gibt der Chef deshalb nicht vor, was gemacht wird. Umsatz, Gewinne und Verluste sind genauso transparent wie die Gehälter. Was jeder verdient, ist allen bekannt. Jeder im Team entscheidet selbst, wie viel Urlaub er nimmt. Eine Obergrenze gibt es nicht. Das ist kein Goodie, das wir verteilen, erklärt Leonard, sondern das erhöht die Ansprüche an Selbstführung. Einmal im Quartal steckt sich jeder Einzelne Ziele für seinen Bereich, die zu den Unternehmenszielen insgesamt beitragen. Das Team bespricht monatlich, wo das Startup steht. Manche Ziele sind zu ambitioniert, manchmal stimmen die Prozesse nicht, dann müssen wir schauen, wo es hakt, sagt Leonard. Mitunter setzen sich die Mitarbeiter auch zu niedrige Ziele, dann wird auch darüber gesprochen. Das ist ein wechselseitiger Lernprozess. Die Folge? Bei Purefood hat nicht nur der Gründer die Firma im Blick, sondern das ganze Team. Jeder kennt die Zahlen und weiß auch, wenn es mal nicht so rund läuft. Im Sommer 2018 fehlten rund 180.000 Euro Umsatz, weil das Geld für eine Listung im Einzelhandel weniger schnell kam als eingeplant. Es entstand eine Liquiditätslücke. Uns drohte das Geld auszugehen, sagt Leonard. Es kam zum Krisentreffen. Ich musste das Meeting wegen eines wichtigen Investorengesprächs verlassen, berichtet der Geschäftsführer. Als ich wiederkam, waren überall Kostenblöcke rot durchgestrichen. Auch im Bereich Personal. Leonards Mitarbeiter hatten ihre Gehälter eigenverantwortlich um 30% gesenkt, bis die Krise ausgestanden war. Hätte ich das einfach nur als Chef verkündet, wäre die Motivation im Keller gewesen. So haben alle gesagt, wir müssen da jetzt durch. Wenn Mitarbeiter Sinn in ihrer Tätigkeit erkennen, sind sie zu Opfern bereit. Auch wenn das Gehaltsniveau bei einem Startup nicht das höchste ist, muss sich Leonard um Personal keine Sorgen machen. Wir bekommen trotz hoher Ansprüche an die fachliche Qualifikation viele gute Bewerbungen, sagt er. Viele qualifizierte Leute hätten keine Lust mehr auf eine Tätigkeit im Großkonzern. Ihnen fehlt der Sinn bei der Arbeit. So ging es auch Dustin Mühe. Der 30-jährige Wirtschaftsingenieur hatte, bevor er sich bei Purefood bewarb, gezielt nach einem sozialen Unternehmen gesucht. Mich fasziniert der Gedanke, Unternehmertum zu nutzen, um etwas zu verändern, sagt Mühe. Er baut jetzt den Geschäftsbereich Nachhaltigkeit und soziales Engagement auf. Nach dem Studium arbeitete Mühe zunächst bei der Tochter eines Elektronikkonzerns. Ich fand die Arbeitsatmosphäre dort teilweise sehr demotivierend, berichtet er. Ich habe gutes Geld verdient und hatte einen unbefristeten Arbeitsvertrag, aber ich habe mich einfach nicht wohlgefühlt. Erfahrungen, die typisch sind für einen Großkonzern. Unterschiedliche Abteilungen hätten nicht an einem Strang gezogen, berichtet Mühe. Kollegen hätten Probleme gesehen, aber nichts verändern wollen. Ich habe gemerkt, ich stumpfe ab und habe deshalb die Reißleine gezogen. Natürlich sei auch die Arbeit im Startup stressig, aber das sei positiver Stress. Hier gehen wir mit Problemen anders um, überlegen uns gemeinsam Lösungen oder wie wir Prozesse verändern können. Das motiviert und macht Spaß. Es gäbe bei der Motivation riesige Unterschiede zwischen kleinen, mittleren und großen Unternehmen, erklärt Motivationscoach Lorenz. Wer gern Verantwortung übernehme und gestalte, sei in einem kleinen Betrieb tendenziell besser aufgehoben. In Konzernen gibt es sehr viel mehr Mikrotätigkeiten, bei denen der Sinn kaum noch zu erkennen ist. Deshalb würden junge Menschen so gern zu Startups gehen, weil dort der Wert einer Aufgabe oft unmittelbar klar sei. Aber auch in etablierten Unternehmen kann eine Führungskraft Sinn vermitteln. Lorenz? Als Chef muss ich die Frage nach dem Warum beantworten können. Ohne Transparenz geht das nicht. Fazit? Damit Mitarbeiter aus sich heraus motiviert sind, müssen Unternehmer den Sinn einer Arbeit vermitteln. Dabei helfen Transparenz und eine klare Gesamtvision. Beispiel 2, auf individuelle Bedürfnisse eingehen. Bei kleinen Firmen arbeiten die Chefs vor Ort noch mit, das ganze Team sieht sich jeden Tag. Da braucht es eigentlich nur etwas Aufmerksamkeit, um die Mitarbeiter zu motivieren, urteilt der Psychologe Graf. Da kann ich nur raten, frag nach, was gut läuft und wo der Schuh drückt. Die eigenen Mitarbeiter einfach mal fragen, was sie eigentlich motiviert. Genau das hat Maurizio Porello gemacht. Der Partner der Steuerberatungsgesellschaft Contax Hannover musste feststellen, das Feedback war so vielfältig wie sein Team. Knapp 30 Mitarbeiter arbeiten in der Kanzlei, vom Azubi bis zum Partner. Die einen schätzten den freundschaftlichen Umgang und den persönlichen Austausch im Team. Man hat das Gefühl, dass man wichtig ist, es wird auf jede Meinung Wert gelegt, bekam er etwa als Antwort. Ein anderer schrieb, Anerkennung und Lob kommen nicht als Floskeln rüber. Ein guter Umgang miteinander ist wichtig. Niemand geht gern zur Arbeit, wenn unter den Kollegen Neid und Missgunst herrschen oder die Vorgesetzten ihren Mitarbeitern kein Vertrauen entgegenbringen. Bei Contax stimmt das Arbeitsklima. Das zeigt sich an Kleinigkeiten wie dem Bürohund, der Besucher begrüßt. Daneben gibt es eine professionelle Arbeitsumgebung. Dass der Chef höhenverstellbare Schreibtische und neue Bildschirme angeschafft hat, fand ebenfalls ein Kollege motivierend. Auch eine technische Lösung für die Arbeit im Homeoffice wurde geschaffen. Getränke wie Tee und Kaffee sind umsonst. Viele dieser Neuerungen hat Purello als jüngster Kanzleipartner eingeführt. Meine Partner haben mir da viele Freiheiten gelassen und gesagt, leg mal los und probiere aus, erzählt der 34-Jährige, der 2013 zunächst als Angestellter zu Contax kam. Wir versuchen, möglichst gut für unser Team und uns selbst zu sorgen. Dazu zählt für ihn auch, Mitarbeiter bei Themen wie Hausbau oder Familie zu unterstützen. Ein Kollege hat jeden Mittwoch einen Schwimmkurs mit seinem Kind, dann kommt er eben erst 2 Stunden nach Beginn der Kernarbeitszeit ins Büro. Die Arbeit müsse getan werden, wann sei ihm letztlich egal. Ich bin selbst noch jung und in einer ähnlichen Lebenssituation und möchte eigentlich auch so arbeiten, sagt Purello. Dass das keine Selbstverständlichkeit ist, hat er bei anderen Arbeitgebern selbst erlebt. Wenn einer sagt, Arzttermine bitte immer nach 17 Uhr legen, dann ist das einfach weltfremd. Er habe schon in Kanzleien gearbeitet, da habe gelebte Gleitzeit bedeutet, Überstunden werden erwartet, aber nicht vergütet. Für ihn war auch das ein Grund, bei seinem alten Arbeitgeber zu kündigen. Bei Contax werden Überstunden dagegen immer bezahlt. Meetings und Termine finden nur während der Kernarbeitszeit statt. Doch solche Hygienefaktoren allein reichen nicht aus, um ein Team dauerhaft zu motivieren. Die Grundfrage lautet, passt die Arbeit zum Menschen? Um einen Mitarbeiter zu Höchstleistungen anzuspornen, muss der Chef seine Motive ansprechen, etwa seine Neugier. Motivation ist der innere Hunger, ein Glücksgefühl zu verspüren, erklärt Motivationscoach Lorenz. Ein Chef kann dieses Glücksgefühl steuern, indem er Angestellten Aufgaben gibt, die zu ihren Bedürfnissen passen. Am Beispiel Neugier lässt sich das leicht nachvollziehen. Dieses Bedürfnis wird durch zusätzliches Wissen befriedigt. Als neugieriger Mensch sind sie in einem Beruf gut aufgehoben, der ihnen regelmäßig neue Erkenntnisse bietet, sagt Lorenz. Solche Motivationsstrukturen können sehr unterschiedlich sein und sind meist über das ganze Leben stabil. Wer zum Beispiel das Bedürfnis hat, Macht und Autorität auszuüben, kann durch eine Beförderung aufblühen, erklärt Lorenz. Andere Mitarbeiter würde derselbe Schritt kreuzunglücklich machen. Die Wissenschaft unterscheidet viele Gründe für den Antrieb von Menschen. Eine Systematik aus 16 Motiven und wie Unternehmer sie erkennen, erklären wir am Ende dieser Aufnahme. Einfach nur Verantwortung abgeben und die Mitarbeiter jubeln? So leicht geht es leider nicht, sagt Lorenz. Verantwortung zu übernehmen motiviert nicht jeden. Das setzt zunächst eine entsprechende Persönlichkeit voraus. Manche Mitarbeiter sind damit auch überfordert. Die Herausforderung sollte also immer zum Menschen passen. Die Contax-Bilanzbuchhalterin Andrea Korn etwa motiviert, sagt sie, wenn sie auch mal komplexere, internationale Fälle bearbeiten kann, wo man bei der Umsatzsteuer einiges beachten muss. Purello führt deshalb wöchentlich mit jedem der 6 Mitarbeiter, die ihm direkt unterstehen, Einzelgespräche zwischen 10 und 60 Minuten und plant die Arbeitswoche. Ein zusätzlicher Aufwand, der sich aber auszahlt. Wenn ich nicht mit meinen Kollegen rede, dann kann ich noch so viel Technik kaufen. Es wird sich trotzdem nichts ändern, sagt der Steuerberater. Kein Mensch braucht ein iPad, aber jeder freut sich über einen guten Morgen. Außerdem bieten diese Termine Gelegenheit, neben dem Fachlichen auch viel Zwischenmenschliches zu klären. Natürlich weiß Purello auch, dass jeder seiner Mitarbeiter anders tickt. Da gibt es ruhigere Typen, die einen fachlichen Sparringspartner brauchen. Bei anderen weiß man alles über die Familie. Manche Kollegen seien nah am Wasser gebaut. Da sollte eine Kritik vielleicht nicht zu harsch formuliert werden. Bei anderen muss man dagegen deutlicher werden, damit die Botschaft gehört wird. Bei einigen Kollegen sehe er auch das Potenzial, sich zum Steuerberater weiterzuentwickeln, erzählt Purello. Die nehme ich dann etwas mehr an die Hand. So war das auch bei Steuerfachwirt Nils Schecker. Der 27-Jährige beginnt 2020 eine Fortbildung neben dem Beruf. Mich hat sehr motiviert, dass Herr Purello mir ein Gespräch über meine berufliche Zukunft angeboten hat, obwohl wir im Alltag gar nicht so viel zusammenarbeiten, sagt er. Fazit? Jeder Mitarbeiter ist anders. Was den einen antreibt, kann den anderen belasten. Um das Beste aus jedem herauszuholen, sollten Chefs auf individuelle Bedürfnisse und Motive eingehen. Beispiel 3. Motivationskiller und Störfaktoren abschaffen. Neben der Förderung ihrer Mitarbeiter sollten sich Führungskräfte vor allem darauf konzentrieren, Motivationshemmnisse zu beseitigen. In jeder Firma gibt es Dinge, die demotivieren. Falsche Prozesse, ein cholerischer Chef, Unruhestifter im Team. Lorenz, der mechanistische Gedanke von vielen Managern, können wir mal schnell an 3 Schrauben drehen und dann ist alles wieder gut, funktioniert so nicht. Verhalten lässt sich nur schwer verändern. Sehr viel einfacher ist es, falsche Erwartungen und Rollenunklarheiten aus der Welt zu schaffen, Prozesse sauber zu definieren und an einer guten Kommunikation zu arbeiten. Das hat auch Sternekoch Bernd Werner gemacht. Gemeinsam mit der Unternehmensberatung Denk Neu von Thomas Pütter und Ines Olzer überarbeitete der Unternehmer die Strukturen in seinem Betrieb von Grund auf. So entwickelte er ein Unternehmensleitbild, erstellte einen Ausbildungsplan und ein Führungsleitbild für seine leitenden Angestellten. Fatal ist, wenn der Chef weiß, wo er hin will, aber kein Mensch im Team weiß, wohin will eigentlich der Chef, sagt Werner. Das ist heute anders. Mittlerweile sorgen Jahreszielpläne für klare Orientierung in jedem Unternehmensbereich. Auch sein Team hat Werner komplett neu aufgestellt und eine zweite Führungsebene eingezogen. Die frühere Rezeptionistin Carina Schmid verantwortet nun den kompletten Servicebereich. Die Küche obliegt Andreas Laux. Das sind alles Eigengewächse, sagt der Inhaber stolz. Den Andreas habe ich selbst ausgebildet vor 11 Jahren. Auch für alle anderen im Betrieb ist nun klar, wer die linke und die rechte Hand vom Chef ist. Jeder Azubi weiß jetzt mit einem Blick auf das Organigramm sofort, wen er ansprechen soll. Jedes Jahr im Januar geht das komplette Führungsteam in Klausur und entwickelt neue Konzepte sowie einen Jahreszielplan für das kommende Jahr. Solche Zielpläne sind in größeren Unternehmen nichts Ungewöhnliches, aber in der Gastronomie noch die große Ausnahme. Werner jedenfalls ist mit dem Ergebnis zufrieden. Das gibt richtig Power in die Mannschaft hinein, sagt er. Weil jede Führungskraft die Ziele kennt und an das Team weitergibt, ziehen alle an einem Strang. Auf die Mitarbeiter wirkt das enorm motivierend. In vielen Betrieben sind die Zuständigkeiten völlig unklar oder die Arbeitsabläufe nicht mehr zeitgemäß, berichtet die Unternehmensberaterin Ines Olzer. Das führe zu einem erhöhten Frustpotenzial. Die Prozesse im Betrieb müssen sich an ein geändertes Marktumfeld anpassen, erklärt die Agenturchefin. Möglicherweise hat ja ein Meeting pro Woche früher gereicht, aber heute braucht es mehr Abstimmung. Verkrustete Strukturen und überflüssige Hierarchien wirkten da demotivierend. Wenn ich als Chef feststelle, mein Verhalten zieht die Mitarbeiter runter, muss ich schnell gegensteuern, sagt Olzer. Gerade in kleinen Betrieben würden Unternehmer häufig den Zeitpunkt verpassen, fachlich loszulassen, warnt die Organisationsexpertin. Dann wird der Chef zum Nadelöhr für alle Prozesse im Betrieb. Dabei sollten sich um operative Themen eigentlich die Mitarbeiter kümmern. Die Beraterin kennt Firmen, in denen der Chef um Mitternacht noch Mails beantwortet, die ein Mitarbeiter bereits bearbeitet hat. Olzer, das sorgt natürlich für Frust. Das macht heute keiner mehr mit, dann sind die Leute weg. Bernd Werner überlässt seinen beiden Stellvertretern mittlerweile auch viele Aufgaben, um die er sich früher selbst gekümmert hätte. Über Einstellungen entscheiden Schmid und Laux selbst. Auch regelmäßige Feedbackgespräche mit den Mitarbeitern gehören zu ihren Aufgaben. Die Kochschürze bindet sich Werner nur noch zu Repräsentationszwecken um oder wenn er einmal seinen Chefkoch vertritt. Das verschafft dem Inhaber mehr Freiraum für andere Aufgaben. Im Grunde habe ich dadurch einen neuen Job in meinem eigenen Unternehmen bekommen, sagt er. Auch die Laune vom Chef hat sich gebessert, weiß die personalverantwortliche Schmid zu berichten. Heute kann ich eigentlich jederzeit zu ihm kommen, wenn es etwas zu besprechen gibt. Als Mitarbeiterin sei für sie motivierend, dass sie Entscheidungen treffen könne und auch mal einen Fehler machen dürfe. Da hat mir das Vertrauen sehr geholfen, das mir Familie Werner entgegengebracht hat. Dass es auch anders geht, hat die 27-Jährige bei einem anderen Arbeitgeber, einem Hotel auf Sylt, erlebt. Dort durfte man nur lächeln und guten Tag sagen. Nicht einmal eine Reservierungsbestätigung habe sie rausschicken können, ohne dass die Empfangsleitung noch einmal draufgeschaut habe. Wie Schmid geht es auch anderen Mitarbeitern auf Schloss Eberstein. Ich bin nicht die Einzige gewesen, die nach einer Weile wieder zurückgekommen ist, erzählt sie. Dass wir Mitarbeiter im Team haben, die hier gelernt haben und nach ihren Wanderjahren zurückgekehrt sind, ist nicht nur ein tolles Kompliment, sondern auch ein Sechser im Lotto, ergänzt Werner. Ich glaube schon, dass ich beim Thema Mitarbeiterbindung heute besser dastehe als andere Betriebe. Wirtschaftlich hat sich der neue Kurs ebenfalls gelohnt. Seit 2015 hat das Unternehmen die Zahl seiner Mitarbeiter auf 70 verdoppelt. Mit Aushilfen und Saisonkräften sind es sogar 100 Mitarbeiter. Zu dem Pachtbetrieb kamen weitere Unternehmungen hinzu. Ein eigener Weinberg, eine Event-Location und Catering für Großevents wie die Berlinale, die Bambi-Verleihung oder den G20-Gipfel. Gesundes Wachstum geht nur mit klaren Strukturen, sagt Werner. Mitarbeiter ließen sich nur mit Regeln und Werten gewinnen, die gelebt würden. Unser Leitbild ist nicht nur ein Zettel, der an der Wand hängt, sagt er. Das ist wirklich in die DNA unseres Unternehmens übergegangen. Darin sind Standards im Umgang mit Gästen festgeschrieben, wie Höflichkeit und hohe Servicequalität, aber auch Werte, die das Team leben will. Respekt, Teamgeist und offene Kommunikation. Wenn der Chef sich jetzt mal über einen Mitarbeiter ärgert, herrscht er ihn nicht mehr an, so wie früher. Stattdessen fordert er ihn auf, lies dir nochmal unser Leitbild durch und dann sprechen wir morgen darüber, was falsch gelaufen ist. So muss der Geschäftsführer nicht sofort reagieren und die Gemüter können sich beruhigen. Am nächsten Tag ist das Ganze dann meist in zwei Sätzen geklärt. Fazit: Viel leichter als Mitarbeiter zu motivieren ist es, Demotivation zu verhindern. Dafür sollten Chefs alle Störfaktoren wie chaotische Prozesse und unklare Zuständigkeiten beseitigen.
Es folgen weitere Informationen zum Thema Persönlichkeitstypen. Macht, Unabhängigkeit oder Neugier. Was treibt Ihre Mitarbeiter an? Das können je nach Persönlichkeitstyp ganz unterschiedliche Dinge sein. Der Psychologieprofessor Stephen Rees unterschied 16 Grundmotive, die uns lebenslang begleiten. Chefs können dieses Wissen nutzen, um Mitarbeiter besser zu verstehen und individuell zu fördern. Ein Chef sollte sich fragen, was bringt meine Mitarbeiter zum Blühen? Ein Rees-Test kann dabei helfen, mehr über die Persönlichkeit eines Angestellten herauszufinden und darüber, was ihn motiviert. Für die Auswertung der Testergebnisse wird ein zertifizierter Coach benötigt. Doch auch ohne das ganze Team zu befragen, können Führungskräfte mit der Rees-Systematik ein Gespür dafür entwickeln, worauf bei einem Mitarbeiter zu achten ist. Jedes der 16 Rees-Motive ist individuell unterschiedlich stark ausgeprägt. So sind bei allen Menschen einige Motive besonders dominant und andere besonders schwach ausgeprägt. Diese Grundmotive können einander ergänzen oder in Konflikt zueinander stehen. Grundmotiv Macht. Dominanz ist ein zentrales Motiv von Machtmenschen. Sie übernehmen gern Verantwortung und sind ehrgeizig. Wer mit diesem Motiv nichts anfangen kann, hält sich lieber im Hintergrund. Grundmotiv Unabhängigkeit. Menschen, bei denen das Motiv Unabhängigkeit stark ausgeprägt ist, streben nach Autonomie. Sie handeln gern allein und treffen Selbstentscheidungen. Wer hier einen niedrigen Wert hat, agiert dagegen eher konsensorientiert. Grundmotiv Neugier. Wer Neugier als zentrales Motiv hat, ist wissbegierig und lernt gern Neues, unabhängig davon, ob es nützlich ist. Eine gering ausgeprägte Neugier führt zu Nutzendenken. Nach dem Motto, muss ich das wirklich wissen? Grundmotiv Anerkennung. Menschen mit einem starken Bedürfnis nach Anerkennung legen großen Wert auf persönliches Feedback. Ein wertschätzendes Gespräch ist für sie ungeheuer motivierend. Wer dieses Bedürfnis nicht hat, wird Rückschläge und Kritik viel schneller wegstecken. Grundmotiv Ordnung. Ordnungsliebende organisieren gern, erstellen Listen und machen Pläne. Sie schätzen feste Standards und Routinen. Lauter Dinge, die Menschen ohne Ordnung sind, als einengend empfinden. Sie legen viel mehr Wert auf Flexibilität. Grundmotiv Sparen. Sparfüchse gehen schonend mit Ressourcen um und haben oft eine ausgeprägte Sammelleidenschaft. Wem dieses Motiv nichts bedeutet, der trennt sich leichter von Dingen oder Ideen. Grundmotiv Ehre. Für die Ehrenleute unter den Mitarbeitern steht die Pflichterfüllung im Vordergrund. Sie sind ihrem Arbeitgeber gegenüber loyal und erwarten im Gegenzug die Einhaltung von Regeln. Wem Ehre nicht so wichtig ist, der ist eher auch mal zu Regelübertretungen bereit. Grundmotiv Idealismus. Für Idealisten ist es wichtig, dass Unternehmenswerte auch gelebt werden. Sie haben einen starken Gerechtigkeitssinn und legen Wert auf fairen Umgang. Wer über keinen ausgeprägten Idealismus verfügt, handelt eher pragmatisch. Grundmotiv Beziehung. Beziehungsmenschen sind kontaktfreudig und gesellig und damit Profis im Netzwerken. Als Teamplayer empfinden sie Einzeltätigkeiten als Belastung. Menschen ohne starkes Beziehungsmotiv brauchen dagegen Rückzugsräume. Grundmotiv Familie. Familienmenschen mögen das Gefühl, gebraucht zu werden. Familie und Kinder haben für sie einen hohen Stellenwert. Auch im Arbeitsumfeld sind sie häufig die Kümmerer, die stets ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Kollegen haben. Grundmotiv Status. Menschen mit stark ausgeprägtem Statusbewusstsein stechen gern heraus. Das gilt nicht nur für materielle Dinge, sondern auch mit Blick auf Fähigkeiten, Titel und Auszeichnungen. Wer nur ein gering ausgebildetes Statusmotiv hat, lehnt elitäres Verhalten dagegen ab. Grundmotiv Rache. Der Vergleich mit anderen spielt bei diesem Motiv eine große Rolle. Menschen mit einer hohen Ausprägung messen sich gern im Wettbewerb mit Konkurrenten. Nur schwach ausgeprägt ist das Motiv bei allen Harmoniebedürftigen, die Konflikte lieber schlichten. Grundmotiv Eros. Lust und Sexualität sind starke Antreiber für Menschen mit diesem Motiv. Im beruflichen Kontext sind das zum Beispiel Schönheit und Ästhetik, etwa in der Gestaltung der Arbeitsumgebung. Wer kein Lustmensch ist, dem genügt auch ein rein funktionaler Arbeitsplatz. Grundmotiv Essen. Für Genussmenschen hat Essen einen hohen Stellenwert. Es geht ihnen nicht nur um Nahrungsaufnahme, sondern auch um die seelische Balance. Anderen reicht dagegen der schnelle Snack. Grundmotiv körperliche Aktivität. Die Sportler unter den Mitarbeitern pflegen auch sonst häufig einen aktiven Lebensstil. Sie sind gern auf Achse, auch bei der Arbeit. Zu einem Bürojob brauchen sie unbedingt einen Ausgleich. Menschen mit schwachem Bewegungsmotiv schätzen eher bequeme Tätigkeiten. Grundmotiv Ruhe. Ruhesucher reagieren empfindlich auf Stress und Veränderung. Sie verhalten sich eher vorausschauend. Wem emotionale Ruhe dagegen nichts bedeutet, der agiert risikofreudig und begrüßt jede Form von Abwechslung. Es folgen weitere Informationen zum Thema Motivation im Team. Motivation durch Struktur. Wenn die Stimmung im Team schlecht ist, hat das oft tiefere Gründe. 5 Punkte, die Unternehmer angehen sollten. Viele Inhaber drücken sich um das Thema Führung, weil es nicht zu ihren Stärken zählt. Ich spreche ganz oft mit Firmenchefs, die sagen, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf meine Mitarbeiter, berichtet Ines Olzer von der Unternehmensberatung Denk Neu. Doch das muss nicht so laufen. Es gibt gewisse Grundfundamente, die jedes Unternehmen legen kann. Die Beraterin nennt 5 Punkte, die zur Motivation beitragen und die jeder Unternehmer leicht umsetzen kann. Punkt 1. Unternehmenswerte und ein Leitbild definieren. Werte stiften Sinn. Deshalb sollte sich jeder Unternehmer und jedes Team fragen, was sind unsere Werte? Was ist uns wichtig im Umgang mit unseren Kunden und im Umgang miteinander? Außerdem sollten in einem Unternehmensleitbild die grundlegenden Ziele, die Strategie und die Vision der Firma festgehalten werden. Das Leitbild ermöglicht den Mitarbeitern, sich mit ihrem Betrieb zu identifizieren. Punkt 2. Zuständigkeiten klar abgrenzen. Verantwortlichkeiten im Team sollten eindeutig benannt werden. Klar abgegrenzte Zuständigkeiten sorgen vor allem an den Schnittstellen für Ruhe, die sonst oft Anlass für Konflikte zwischen Abteilungen bieten. Wer betreut welchen Kunden und wann übernimmt der Kollege? Wenn solche Fragen geklärt und am besten in einem leicht verständlichen Organigramm festgehalten sind, verhindert das unnötige Reibung. Punkt 3. Standards entwickeln und im Team bekannt machen. Unternehmer sollten für ihren Betrieb außerdem Standards festschreiben, etwa was den Umgang mit Kunden angeht. In vielen Betrieben erleben wir Chaos, weil zwar jeder sein Bestes gibt, aber das bei jedem etwas anderes ist, sagt Olzer. Stattdessen sollten Unternehmer Regeln festlegen, zum Beispiel für die Kundenkommunikation. Wichtig ist, dass solche Standards allen im Team bekannt sind, damit sich jeder daran orientieren kann. Punkt 4. Jahreszielpläne festlegen. Für jeden Geschäftsbereich sollte ein Jahreszielplan formuliert werden. Idealerweise setzt sich das Team die Ziele selbst, zum Beispiel an einem Workshop-Wochenende. Das stärkt zugleich das Zusammengehörigkeitsgefühl. Das können quantitative Ziele wie konkrete Umsatzzahlen sein, aber auch qualitative Ziele im Bereich Marketing oder Kundenservice sind denkbar. Fehlt das Ziel, gibt es nichts, worauf die Mitarbeiter hinarbeiten können, warnt Olzer. Schließlich kann ein Jahreszielplan auch ein Anlass sein, darüber zu sprechen, welche Anfragen künftig nicht mehr bedient werden sollen. Punkt 5. Strukturierte Mitarbeitergespräche führen. Olzer empfiehlt, pro Jahr bis zu 2 Mitarbeitergespräche zu führen, die mit einem Gesprächsleitfaden strukturiert sind. Die Fragen sollten im Team bekannt sein, damit sich alle auf das Gespräch vorbereiten können. Ein wiederkehrendes Schema hilft den Mitarbeitern, gezielt daran zu arbeiten, sich zu verbessern. Führungskräfte sollten dafür zusätzlich geschult werden. Den Impulse-Leitfaden für Mitarbeitergespräche finden Sie im Internet unter impulse.de/Leitfaden.
Fairness hat ein Imageproblem. Kaum etwas demotiviert Mitarbeiter mehr als unfaires Verhalten. Trotzdem tun sich viele Chefs beim Thema Fairness schwer. Berater Ulrich Wieck erklärt, warum sich das ändern muss. Text Peter Neitsch, gelesen von Andreas Kurz und Eva Weikert. Impulse Ausgabe 6, 2019.
Fairplay hilft, Fachkräfte zu gewinnen und an die Firmen zu binden. Diese These vertritt Ulrich Wieck. Der Coach berät seit 20 Jahren nationale und internationale Unternehmen und Mittelständler. Fairness ist für ihn ein wichtiger Erfolgsfaktor. Herr Wieck, wurden Sie im Job schon mal unfair behandelt?
Unfaires Verhalten im Job habe ich weniger als unmittelbar Betroffene erlebt. Aber ich habe mitbekommen, wie andere unfair behandelt wurden und selbst darunter gelitten. Das ist ein interessanter Aspekt, den auch die Fairness-Forschung bestätigt. Emotionen wie Enttäuschung, Ärger und Wut erreichen fast dasselbe Niveau, wenn der Kollege unfair behandelt wird und wir eigentlich gar nicht selbst betroffen sind.
Was macht es mit Mitarbeitern, wenn sie sich unfair behandelt fühlen?
Das kommt immer auf den Typ an. Viele reagieren mit einem Rückzug ins Schneckenhaus. Sie kündigen innerlich oder brechen in ihrer Leistung ein. Mitunter passiert aber auch das Gegenteil. Die betroffenen Mitarbeiter verhalten sich dann selbst aggressiv und ausfallend. Schließlich gibt es eine Gruppe, die sich zwar nicht wehrt, aber überall herum erzählt, dass sie unfair behandelt wird. Das kann das ganze Betriebsklima vergiften.
Wir kaufen fair gehandelte Produkte oder zahlen einen fairen Preis für die Milch von Bauern. Ist Fairness nicht auch eine Modevokabel?
Meiner Einschätzung nach ist das eher ein menschliches Grundbedürfnis. Wir wollen in einem Umfeld leben, das wir als anständig empfinden. Je weniger das der Fall ist, desto unwohler fühlen wir uns. Die Diskussion um Nachhaltigkeit und faire Produkte ist für mich kein Modethema. Die Situation der Arbeiter in Bangladesch betrifft uns auch als Konsumenten. Faire Produkte werden deshalb in Zukunft eher noch zunehmen.
Was verstehen Sie konkret unter Fairness?
Eine allgemeingültige Definition gibt es nicht, weil Fairness subjektiv immer anders empfunden wird. Als Arbeitsdefinition ist Fairness für mich eine als gerecht bzw. angemessen empfundene Berücksichtigung der Interessen aller Betroffenen. Das Subjektive steckt da in dem Wort empfunden bereits mit drin. Auch ist klar, dass kein Beteiligter einfach übergangen werden darf.
Wenn jeder Mitarbeiter Fairness anders empfindet, wie kann ein Chef dann fair führen?
Das ist ja das Anspruchsvolle daran. Fairness betrifft alle Bereiche der Unternehmensführung. Das gilt für die Beziehungen zu Mitarbeitern, aber auch zu Lieferanten oder Kunden. In Umfragen nennen bis zu 93% der Menschen Fairness als für sie wichtigen Wert. Trotzdem werden wir im Alltag Fairness nie zu 100% verwirklichen. Aber Chefs können Fairness als Kriterium in ihr Denken aufnehmen. Einfach innehalten und sich fragen, was würde ich als fair empfinden? Wer ist von dieser Situation betroffen? Welche Interessen muss ich berücksichtigen? Das geschieht meiner Einschätzung nach im Alltag noch viel zu wenig.
Sie arbeiten auch als Coach. Was erleben Sie in der Beratungspraxis?
Als Coach, Trainer und Moderator von Workshops erlebe ich zwei typische Situationen. Zum einen habe ich oft unzufriedene Mitarbeiter vor mir, ein Team mit hohem Frustpotenzial. Typische Bemerkungen sind dann: So lasse ich nicht mit mir umgehen, das ist unfair. So eine Stimmung hat natürlich ungeheuren Einfluss auf Motivation, Leistungsbereitschaft und Kreativität. Der zweite klassische Fall ist die Führungskraft in der Sandwich-Position. Von den Betroffenen wird das oft als undankbar und unfair wahrgenommen. Viele leiden darunter, dass sie es weder Mitarbeitern noch Vorgesetzten recht machen können.
Was läuft da falsch? Was müsste sich ändern?
Es fehlt oft an Kommunikation, Wertschätzung und Respekt. Viele Chefs scheitern schon am Versuch, einen Perspektivwechsel hinzubekommen. Insbesondere in den oberen Hierarchieebenen herrscht weiter der Mythos: Ich muss Druck ausüben, damit ich etwas erreiche. Da kommen Geschäftsführer oder Bereichsleiter auf mich als Trainer zu und sagen: Läuft doch prima, aber sagen Sie denen bitte nicht, was gut läuft. Reden Sie mehr über die Fehler. Dazu kommt dann noch eine Geste mit dem Daumen auf die Tischplatte. Mehr Druck bitte. So fühlen sich dann auch die Mitarbeiter. Ausgequetscht, platt gemacht.
Gilt das auch für inhabergeführte Unternehmen oder ist das eher ein Konzernproblem?
Bei kleinen Firmen ist der Umgang miteinander oft extremer, im Positiven wie im Negativen. Ich komme selbst aus einem kleinen Unternehmen. Mein Vater hatte einen Baustoffhandel. Im Mittelstand geht es oft um eine langfristige Perspektive. Das ist schon mal eine ausgezeichnete Ausgangslage für faires Verhalten. Wenn ich zu Mitarbeitern und Lieferanten eine lang zurückreichende persönliche Beziehung habe, dann haue ich die nicht einfach übers Ohr. Das hat auch die Wissenschaft gezeigt. Wir sind umso fairer, je weniger anonym unsere Beziehungen sind. Aber auch im Negativen stechen kleine Firmen besonders hervor. Es gibt dann oft kein Korrektiv, wenn zum Beispiel der Chef ein Choleriker ist. In großen Firmen können immer noch andere Führungskräfte eingreifen.
Ein Kapitel Ihres Buches heißt: Was bringt Unfairness?
Natürlich können wir mit unfairen Verhalten einen Vorsprung herausholen, zum Beispiel durch dreistes Benehmen gegenüber Konkurrenten. Wenn ich einem Kollegen eine Information vorenthalte, bringe ich mich damit vielleicht in die Pole Position. Aber langfristig zahlt sich das nicht aus. Die Wissenschaft zeigt deutlich die Vorteile kooperativer Strategien. Hinzu kommt: Unfaires Verhalten von Führungskräften findet heute ein sehr viel größeres Echo. In den sozialen Netzwerken oder auf Bewertungsplattformen für Arbeitgeber. Früher hat niemand von Fehltritten erfahren, heute gibt es gleich einen Shitstorm. Das wird in Zukunft noch wichtiger. Gerade in Firmen, die auf agile Strukturen setzen, ist ein kooperativer Typus mehr denn je gefragt.
Ein fairer Chef erreicht mehr als ein Mistkerl?
Das ist so. Trotzdem, wenn ich in Workshops die Frage stelle, warum verhalten sich Menschen unfair? Dann lautet die Antwort häufig, weil er sie weiterbringt, weil man so seine Ziele erreicht. Obwohl uns das Thema so wichtig ist, hat Fairness ein Imageproblem. Wer sich unfair verhält, wird von anderen Menschen oft als schlau, gewieft oder durchsetzungsstark wahrgenommen. Wir glauben, man kommt mit unfairen Verhalten weiter. Das stimmt aber auf lange Sicht meist nicht.
Wie können Führungskräfte an ihrer Fairness arbeiten?
Sich überhaupt mit dem Thema zu befassen, ist der erste Schritt. Oft höre ich von Chefs, bei uns geht's fair zu. Dann sage ich immer, das mag ja sein, aber haben Sie mal nachgefragt? Wer den Mut dazu hat, sollte genau hinsehen und das Team fragen. Und zwar möglichst anonym oder durch einen externen Dritten. Chefs können auch gern regelmäßig nachhaken, bei jedem zweiten oder dritten Jour fix. Erlebt ihr unseren Umgang miteinander als fair oder unfair? Wenn man sich dafür regelmäßig 10 Minuten Zeit nimmt, macht das einen bleibenden Eindruck. Es entsteht ein echter Dialog, der Groll und Unmut vorbeugt. Fairness ist eine Kompetenz, die sich entwickeln lässt.
In vielen Branchen geht es etwas rauer zu. Wirkt zu viel Sensibilität da nicht lächerlich?
Auf dem Bau geht's halt rauer zu. Den Spruch kenne ich von Kindesbeinen an. Aber das stimmt nur noch zum Teil. Ich habe einige Projekte in der Bauwirtschaft gemacht und gelernt, viele jüngere Mitarbeiter nehmen den Tonfall nicht mehr einfach hin. Einmal wurde ich gebeten, einen Workshop zu geben, weil sich Mitarbeiter über den Umgangston beschwerten. Da trafen dann Welten aufeinander. 50-jährige Bauingenieure, die noch die alte Sozialisation hatten, nach dem Motto, jetzt habt euch mal nicht so. Demgegenüber gut ausgebildete, hochmotivierte 30-Jährige, die darauf keinen Bock mehr hatten. Wenn die sich nicht austauschen, dann haben die ein Problem. Dann gehen die Jüngeren woanders hin.
Wie sollten Führungskräfte auf unfaires Verhalten im Team reagieren?
Unfaires Verhalten gibt es natürlich auch im Team. Wie der Chef damit umgeht, hat einen großen Einfluss auf seine Reputation. Wegschauen ist deshalb keine Option. Besser ist es, das Problem anzusprechen und deutlich zu machen, ich habe das gesehen und es ist mir nicht egal. Dann sollte man nach den Gründen fragen. Was können wir tun, damit sich der Kollege künftig anständiger verhält? Da hat der Chef auch eine Vorbildfunktion. Entscheidend ist, dass die Führungskräfte den neuen Stil vorleben. Auch Rituale, wie eine gelbe Karte zu zeigen, können eine positive Funktion haben.
Sie empfehlen, im Team Regeln für Fairplay aufzustellen. Wie könnte das gehen?
Ich war mal in einem Unternehmen, in dem alle Mitarbeiter immer pünktlich kamen. Ich war total überrascht und habe nachgefragt, wie war das möglich? Da kamen 2 Antworten. Die Mitarbeiter sagten, das wird uns so vorgelebt. Tatsächlich saß selbst der Produktionsleiter, der 2000 Leute unter sich hatte, immer pünktlich im Workshop. Der zweite Faktor, wenn jemand zu spät kam, musste er sich bei der Mannschaft entschuldigen und ein Goodie, zum Beispiel eine Süßigkeit, an alle verteilen, die warten mussten. Es geht darum, eine Kultur der Entschuldigung zu schaffen.
Haben Chefs Angst, ihr Gesicht zu verlieren, wenn sie sich bei ihren Mitarbeitern entschuldigen?
Viele Chefs fürchten einen Autoritätsverlust. Aber das ist totaler Quatsch. Es gibt kaum etwas, das mehr reinigt als eine aufrichtige Entschuldigung. Jeder handelt schließlich mal unfair. Aber sich danach zu entschuldigen, das kann auch jeder. Wie würden Sie reagieren, wenn sich Ihr Chef für sein unfaires Verhalten entschuldigt? Würden Sie ihm das als Schwäche auslegen? Natürlich nicht. Sie würden ihm das hoch anrechnen. So denken die allermeisten Menschen. Trotzdem höre ich ganz oft, ich kann mich doch nicht bei meinen Mitarbeitern entschuldigen. Doch, das geht.
Ist denn immer der Chef schuld, wenn es im Betrieb unfair zugeht?
Mir geht es nicht um Führungskräfte-Bashing. Es gibt genauso viel Unfairness der Mitarbeiter den Führungskräften gegenüber wie umgekehrt. Ein fairer Umgang miteinander kann auch für Chefs ein Weg sein, sich zu schützen. Oft braucht es generell eine andere Kultur im Unternehmen.